Angekommen sind wir jetzt in der zweiten Sendestunde von Politische Töne, das Funkhaus in Oberschöneweide.
Genau, wir haben uns überlegt, angesichts der Corona-Pandemie wollten wir ja natürlich mit euch, mit Ihnen gerne durch das Funkhaus persönlich laufen und dann Zeitzeugen bzw. ehemalige Angestellte dort persönlich befragen. Das ist natürlich so nicht möglich geworden und dann dachten wir, wir machen das Beste draus und gehen mal ins Sendestudio und machen Radio übers Radio, am liebsten auch aus dem Funkhaus. Also falls uns irgendjemand hört und Lust hat, mit uns Radio aus dem Funkhaus zu machen, super gern. Das ist uns leider nicht gelungen, aber vielleicht können wir das ja irgendwie mal anschieben.
Ich glaube, das ist jetzt keine Idee, die nicht für die Zukunft geeignet ist, sondern ich glaube, das ließe sich auf jeden Fall realisieren und auch mit mehr Menschen, die darauf auch noch Lust haben, das zu begleiten und vielleicht einen experimentellen Hörrundgang zu starten.
Genau, muss man ja dazu sagen, dass wir jetzt auch keine super Profis sind. Wir machen das sehr gerne, aber wir sind ja keine Radiojournalistinnen, die das sehr, sehr lange gelernt haben. Also entschuldigt, wenn wir das hier nicht in Perfektion machen. Aber das ist ja auch das, was die Partnerschaften quasi bei euch anschieben möchte, bei Ihnen, dass Sie quasi Projekte umsetzen können, die vielleicht nicht perfekt sind, aber die Lust machen auf mehr und sich zu beteiligen. Und ich habe jetzt die Frage im Kopf, wie du, Elisabeth, denn jetzt eigentlich, wenn du jetzt den Hörrundgang nochmal im Kopf beziehungsweise hier über die Monitorboxen im Studio gehört hast, wie hat sich das denn angefühlt? Also quasi im Radio über das Funkhaus nochmal quasi einen kleinen Hörrundgang mitzubekommen.
Also für mich war das jetzt auch was ganz Neues. Aber es schien mir auch so vertraut, weil ich ja inzwischen, das ist ja wie so ein Stück zweite Heimat. Also das Funkhaus war für mich 14 Jahre zweite Familie. Und wenn ich das dann jetzt nochmal höre, ich habe dann aber nicht mehr diese Traurigkeit in mir drin, die ich also fast über Jahrzehnte hatte. Und selbst als wir jetzt wieder dort waren, habe ich gedacht, na ja, so ein kleines ist ein bisschen piekst noch, aber ich muss sagen, ich bin eher dankbar dafür, dass ich überhaupt die Chance hatte, damals an so einem Ort arbeiten zu dürfen, also und eine so vielschichtige Arbeit machen durfte. Das ist eigentlich die Freude und die Dankbarkeit überwiegt eigentlich.
Genau, vielleicht kannst du uns ja noch mal ganz kurz erklären, wie du überhaupt zum Funkhaus gekommen bist. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht von dir gehört und es würde mich sehr interessieren. Du warst ja vorher als ganz eine andere, in einem ganz anderen Berufsfeld tätig und bist dann quasi umgeschwungen, hast umgesattelt und vielleicht magst du da noch mal drüber berichten. Das finde ich sehr spannend.
Ja, also ich bin von Hause aus eigentlich eine ganz normale Musiklehrerin für die Klassen 5 bis 12, eigentlich bis 10. Später kamen dann die zwei Klassen noch dazu. Und irgendwann stellte sich heraus, dass meine Stimme nicht mehr so wollte, wie ich wollte. Und ich hatte nur noch einen blutigen Hals. Also es war ganz schlimm, wenn ich mit den Kindern ein Lied einüben wollte. Das endete dann so, dass ich letztendlich die Schallplatte aufgelegt habe und habe das Lied vorgespielt. Dann konnte ich aber auch kaum mehr stehen, weil ich auch noch ein Hüftproblem hatte. Und in DDR-Zeiten, da musste man so ungefähr den Kopf unter den Arm tragen, dass man überhaupt aus der Volksbildung rauskommt. Also das Ganze zog sich dann hin von 21. Lebensjahr an, bis also 8 Jahre ungefähr. Und dann habe ich tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen den Schuldienst verlassen dürfen. So, nun war ich direkt in DDR-Zeiten eigentlich schon mal arbeitslos. Aber, und jetzt kommt's, wir haben ja damals neben dem Abitur Berufsausbildung noch gehabt. Ich bin also von Hause auch eine Industriekauffrau. Mhm. Und insofern konnte ich also ein halbes Jahr direkt in der Abteilung Volksbildung arbeiten, im Büro. Aber das war mir ehrlich gesagt zu trocken und zu langweilig. Und der Sender Weimar damals seinerzeit hatte eine Musikredakteurin für ein Jahr gesucht, weil eine Frau in Schwangerschaftsurlaub ging. Und dann bin ich forsch wahrscheinlich noch mit jungen Jahren dort zum Sender Weimar gegangen und habe gefragt, ob sie nicht was für eine pensionierte Musiklehrerin hätten. Und dann haben die wirklich, ich wurde sofort genommen. So, und das war mein erstes Jahr Kontakt mit dem Rundfunk und ich glaube, das war das Allerschönste. Man muss sich ja vorstellen, man ist auch jung, es ist ein völlig anderes, es sind andere Bereiche und dann war das Jahr um. Ja, dann was nun? Und was heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr passieren würde, in Berlin wurden Musikredakteure gesucht. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und so wurde ich praktisch von Weimar nach Berlin geholt und ich wollte nie nach Berlin, das muss ich auch dazu sagen. Und ich war dann ab da beim Rundfunk der DDR, also direkt beim Sender Radio DDR 1. Das war der Sender, würde sagen, ein Magazinsender, und wir hatten dort alles zu tun. Ne? Wir haben Laufsendungen gemacht, aber wir haben auch musikalische, literarische Feuilletons gemacht. Ich habe eine Spezialsendung gehabt mit Brummtopf, Bass und Fiedel, und das war so eine Sendung, wo man so ein bisschen, sagen wir mal, ein offenes Ventil hatte. Ne? Und da konnte man im Prinzip machen, was man wollte. Die Lieder, die man spielte, da haben die Leute zwischen den Zeilen gehört. Ne? Es war ja andere Jahrhunderte oft, und die haben das natürlich in die heutige Zeit rein transportiert, und so war das eigentlich im Allgemeinen. Die Hörer und Hörerinnen haben ja zwischen den Zeilen gehört und gelesen. Ne? Ja, und so kam ich halt zum Rundfunk, und so kam eins zum anderen. Und als es am schönsten war, da war dann Schluss. Aber wie gesagt, wir haben da auch ein paar kleine Geschichten, die wir so erlebt haben, die uns heute noch belustigen. Ja.
Ein paar kleine Geschichten, die hatten wir auch am 23.04., als wir den Hörrundgang aufgezeichnet haben, schon gehört. Und die haben wir jetzt erstmal für die zweite Sendestunde aufgespart, um auch nochmal so ein bisschen was darüber zu erfahren. Also ja, was gab es denn da für kleine Geschichtchen? Und vor allem auch, was gab es eigentlich so für Technik? Das kann man sich heute eigentlich nicht mehr so richtig vorstellen, ein Magnetband in der Hand zu haben, dass, wenn es runterfällt, ist es hinüber. Und Bandsalat. So, wir sind ja hier sehr, sehr schnell damit unterwegs, irgendwie so Musik von der ganzen Welt zu hören. Und ja, das war damals gar nicht so einfach. Aber für euch das Spiele, möchtest du noch was erzählen?
Ich will vielleicht gleich noch mal was dazu sagen. In der Vorbereitung zu dieser Sendung konnte ich mich bedienen. Klick, klick, klick. So, und ich habe gedacht, wenn das so vor Jahrzehnten gewesen wäre, hätten wir es leicht gehabt. Mhm. Wir mussten ja, um einen einzigen Titel überhaupt erstmal zu orten, mussten wir erstmal gucken, ob es dafür eine Karteikarte gibt. Mit dieser Karteikarte, wenn wir die dann stolz gefunden hatten, dann sind wir in das Musikarchiv gegangen, dann schaute man, aha, hier gibt es den Titel. Wenn man Glück hatte, gab es den mehrmals, denn es gab ja nicht nur einen Sender, und es kann ja manchmal durchaus sein, dass zur gleichen Zeit der gleiche Titel gewollt war. Ja, und dann hat man den Titel so lange angehört, bis man den praktisch im Kopf hatte. Also man hat mit den, ja, mit dem Kopf gehört, ich weiß es nicht. Also es war ein Speicher. Medium, der Kopf. Ja, und dann hat man praktisch mit Hilfe dieser Karten und diesem musikalischen Gedächtnis am Tisch, am Schreibtisch, hat man versucht, diese Sendung zu legen. Also wie so ein kleines, nach dem Baukastenprinzip. Und dann musste man sehr darauf achten, wie eine Sendung beginnt, am besten instrumental. Und dann musste man immer gucken, ist das jetzt ein schneller Titel, ist es ein langsamer Titel, was sind es für Instrumente. Und dann musste man natürlich unbedingt darauf achten, dass man immer 40-60% einhält. Also 60% Öst, also sagen wir mal DDR-Musik und sozialistisches Ausland, und 40% Frankreich, alles, was es so, also was nicht sozialistisch war. Ja, und das wurde ja dann auch 5-mal abgezeichnet, ob das dann auch alles seine Richtigkeit hatte. Und dann musste das ja alles mit Schreibmaschine eingetippt werden, mit Durchschlägen, mit Bauschpapier. Das kann man sich heute alles überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber es war Normalität.
Das ist ein ganz anderer Arbeitsrhythmus, den man da wahrscheinlich eben auch hat. Wollen wir erstmal in diesen kleinen Einblick, den wir noch beim Hörrundgang gewonnen hatten, reinhören.
Genau, Herr Besser hatte nämlich noch ein großes Tonband mitgebracht und hat uns das dann sehr anschaulich erklärt. Da hatten wir Glück, dass Journalisten ja gut reden können.
Ja, das ist eine Spule sozusagen aus Metall, und darum ist dann das Tonband, die Aufnahme, gewickelt. Die löst sich jetzt bei dem Wind fast schon auf. Mit einem Vorspannband versehen, das braucht man, um es in die Maschine, in das Tonbandgerät einzulegen. Und am Schluss ist meistens ein rotes Band am Schluss als Kennzeichnung, dass da das Ende des Bandes ist, das Signal für die Technikerin, die man damals noch gebraucht hatte zum Auflegen und zum Abfahren und so weiter. Das sind so rundfunkeigene Dinge der Vergangenheit.
Ihnen mal ein größeres Band.
Ja, das sind die Originalbänder, wie sie aus der Produktion kamen, im Bitterfeld Orwo Wolfen. Das ist die eine Seite, und das sind die sendetechnischen Dinge. Auf allen, wo also produzierte Bänder sind, sind die Angaben vermerkt, was es für eine Sendung ist, welcher Inhalt unter Umständen, die Anfänge des Bandes und das Ende und technische Daten, wann gesendet und so weiter und so fort. Und, ist ein bisschen unordentlich hier. So sieht das dann in der Gänze aus.
Wieso ist das jetzt viel größer als das von Frau Heller?
Ja, das sind 40 Minuten. Also das sind nicht mehr 40 Minuten, 36 nur noch, ein Teil fehlt. Und das sind die großen Bänder, wenn produzierte Sendungen nicht original waren, sondern vorher man produziert, sagen wir, Literatursendungen oder Hörspiele, große Opern und so weiter, die ja, die Akte sind ja, die einzelnen Bilder sind ja von Opern natürlich nicht nur 10 Minuten lang, sondern meistens 30 und mehr. Also da brauchte man solche Bänder. Und das ist zwar nicht mehr ganz ordentlich gespult, aber das ist eine Sache der Zeit, dass sich die Bänder mit der Zeit lockern. Und da muss man aufpassen, dass der Mittelteil nicht rausfällt. Und wenn das passiert, kann man in der Regel alles wegwerfen.
Darf ich da gleich mal eine Geschichte einfügen, die mir mit diesem Band passiert ist? Also ich hatte eine Sendung zu produzieren, musikalisch-literarisches Feuilleton. Das bedeutete, in eine Stunde musste jedes Musikgenre gepackt werden mit geschickten Übergängen zu den jeweiligen Texten. Ich hatte also die Sendung fertig nach Wochen und sie musste natürlich abgehört werden, weil sonst wurde es nicht gesendet. So, und das Thema Liebe, welch ein schönes Wort. So, jeder freut sich, aber die ganze Sache hatte einen Haken. In dieser Sendung kam ein Lied vor, in dem ein junger Mann seinen Liebeskummer beschreibt und was er an diesem Liebeskummer gemacht hat. Und die Szene ist kurz die, seine Freundin, von der er getrennt ist, die ruft an und er wird weinerlich. Und damit es nicht zu traurig wird, hat er gesagt, jetzt muss ich dir mal was Lustiges erzählen. Das muss man sich alles im österreichischen Dialekt vorstellen. Und dann hat er gesagt, stell dir doch vor, da habe ich doch neulich Kittekat mit Leberwurst verwechselt. So, und das geht nicht. Mein Chef hat dann gesagt, also wir werben ja nicht für Kittekat und wir spielen auch nicht die westdeutsche Nationalhymne. Das bedeutete, dass dieses große Band, was fertig produziert war, da musste diese Stelle rausgeschnitten werden. Und wer schon mal an so einer Bandmaschine gearbeitet hat, der kann sich vorstellen, was das bedeutet. Und ich habe das schon mal gezeigt. Ich habe das als Manuskript, also man kann sehen, was rausgeschnitten worden ist. Also ich habe da direkt meine Gegenüberstellung gemacht, was richtig hätte drin sein müssen und was rauskam. Ne? Aber ich kam bloß drauf, weil das schwierig ist, mit so einem großen Band dann noch zu tätigen. Also das ist ganz schwer.
Ja, ich hatte eine ähnliche Geschichte mal. Ich bin ja politischer Redakteur. Und wenn besondere Staatsereignisse übertragen wurden oder mitgeschnitten wurden hier im Hause, dann gab es immer einen Redakteur, in dem Fall war es an dem Tag ich, mitzuhören, was sich für eine Sendung eignet. Und eines Tages war ein Empfang des Staatsratsvorsitzenden, in dem Fall Erich Honecker, der mit den Kirchenleuten der DDR ins Gespräch kommen wollte. Das Verhältnis war sehr gespannt und es sollte wieder ein bisschen begradigt werden. Und der liebe Herr Honecker hatte Folgendes zu sagen, war eine Rede, wurde hier mitgeschnitten, sagte also, sehr geehrter Herr Ökumenischer Rat, ist ja ein kirchlicher Titel, und so weiter und so fort. Und im Laufe der Rede sagte er mehrmals dann, sehr geehrter Herr Ökonomischer Rat. Das kann man natürlich dann nicht senden, um den Menschen nicht zu blamieren. Und in dem Fall war ich der Verantwortliche für einen Senderausschnitt, der dann gebracht werden sollte in der aktuellen Sendung. Was man machen? Kann man nicht so stehen lassen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, die Passage, die er am Anfang sagt, Herr Ökumenischer Rat, mehrmals umgeschnitten, in der Passage, wo er es falsch gesagt hat, die falsche Passage raus und die ökumenische Passage dann wieder reingeklebt, weil wurde ja alles geklebt, das Tonband. Und somit war dieser Stolperer des obersten Staatsmenschen ein bisschen ausgebügelt.
Ja, vor so einigen Jahren durfte das leider nicht mit im Radio gespielt worden. Heute haben wir uns rausgenommen und haben es reingeschnitten. Elisabeth, das war der Ausschnitt gerade, von dem du erzählt hast.
Ja, das war der Ausschnitt, der durfte nicht gesendet werden. Man muss sich das vorstellen, dieses Riesenband von 55 Minuten und fast am Ende war dieses Lied. Und dann wurde die Sendung abgehört und das geht nicht. Wir werben schließlich nicht für KitKat und die westdeutsche Nationalhymne spielen ja schließlich auch nicht. Die Sendung war wirklich fix und fertig. Heute mache ich am Computer einen Klick und schneide es raus. Damals musste ich aber das aus dem Band so geschickt rausschneiden, dass das gar nicht gemerkt wird, dass da irgendwas rausgeschnitten wurde. Und ja, so, das war, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. Und das war jetzt der Ausschnitt, den wir gespielt haben, den wir nicht spielten.
Was glaubst du denn, wie lange das in etwa für dich so gedauert hat, das Ganze?
Ja, das, wenn ich das jetzt so vergleiche, dann hat man wochenlang so eine Sendung vorbereitet. Hm. Weil, naja, das ist ja eine Sendung, wo jedes Musikgenre Musik auftauchen muss. Es müssen die Texte dazu passen, es müssen die Überleitungen stimmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Titel gespielt habe, klassische Musik, oder da musste der Titel davor so enden, damit die Überleitung vom Schluss des anderen Liedes passt zu dem Anfang des neuen Liedes. Also und das erfordert sehr viel Feingefühl und dann musste aber auch wieder der Text stimmen. Hm. Ja, und wie wir gemerkt haben, in dem Lied hat er natürlich dann nicht gestimmt. Aber das war Alltag.
Genau, es ist gerade schon eine erste Frage zu Hörerinnen, also eine Zuhörerfrage eingetrudelt. Und die möchte ich gerne mal vorlesen, weil die tatsächlich sehr interessant ist und sehr gut ins Thema einführt. José Carlos, hallo erstmal, schön, dass du uns eine Frage stellst. Und zwar fragt er, haben wirklich früher alle in Berlin ausgestrahlten Hörfunkprogramme, wurden die in diesem Funkhaus produziert?
Also er meint jetzt in der DDR. Also in der DDR war der Hauptsitz des Rundfunks mit seinen 3500 Leuten etwa, der war in Berlin in der Nalepastraße. Aber es gab ja noch diverse Regionalsender. Und da saß, wie ich, ich habe beim Sender Weimar angefangen oder Cottbus oder Leipzig. Aber die Hauptprogramme wurden immer von Berlin ausgestrahlt. Und da gab es ja dann, wie gesagt, den Berliner Rundfunk, Radio DDR 1. Das war dieser Magazinsender, der eigentlich alles gemacht hat. Dann gab es Radio DDR 2, das war der Sender, der klassische Musik gespielt hat, der Literatursendungen gemacht hat, also es war der etwas vom Anspruch her gehobenere Sender. Dann Jugendradio DD64 war ja dann erst gegen Ende der DDR ein Vollzeitsender. Dann gab es dann auch noch den Berliner Rundfunk, der ja seinen Ursprung in der Masonallee in West-Berlin hatte. Ja, und dann später kam ja noch dazu, als praktisch nach der Abwicklung, Radio Brandenburg und Rockradio Brandenburg Fritz. Die waren immer noch mit auf dem Gelände für etwa 2 Jahre in der Nalepastraße.
Hm. Ja, danke für diese Einblicke. Das hat ja jetzt schon so ein bisschen verdeutlicht, irgendwie so, wie das Ganze aufgebaut war, welche Sender es gab. Und du hattest es jetzt halt auch schon angedeutet, so ein bisschen mit der Abwicklung. Ich würde jetzt allerdings erstmal noch kurz bei einem Part bleiben, den wir auch aufgezeichnet hatten. Nämlich, da sprechen wir über so das kollegiale Miteinander in der DDR. Aber es kommt eben auch zur Sprache, wie eigentlich Politik so im Radio funktioniert hat. So, ne? Also welche, wie die Redakteurinnen arbeiten mussten, sollten, welche Reglementierungen es eventuell gab und so. Und da würde ich jetzt erstmal reinhorchen, bevor wir dann zu weiteren Fragen, die wir im Vorfeld auch zugesendet bekommen haben, beziehungsweise die uns vielleicht jetzt über Social Media noch erreichen werden und die wir selber eben auch an dich auf jeden Fall noch haben, beziehungsweise an das Thema, dann ja mal da reinhören. So, also kommen wir noch mal zu unserem Hörrundgang im Funkhaus in der Nalepastraße.
Das wäre jetzt die nächste Frage, wie quasi so die Stimmung überhaupt im Funkhaus war. Also können wir uns heutzutage nicht mehr vorstellen, dass das halt so ein großes Areal war, wo es einen Konsum gab, wo es eine Sauna gab, wo es irgendwie diese Milchbar gab, wo es eigene Bibliothek gab und alles Mögliche. Also ich hätte ja eigentlich theoretisch nicht mehr nach Hause gehen müssen. Ich habe ja, also es gab Frauenruheräume und. Also wie war denn da die Stimmung so hier im Funkhaus? Also War das dann eher wie, ich bin zu Hause, oder ist das eher eine geschäftige Stimmung gewesen? Wie war die Stimmung?
Also ich habe mich hier zu Hause gefühlt. Also meine Redaktion war eigentlich, wenn ich es genau betrachte, zumindest mein zweites Zuhause. Weil diese Stimmung unter den Kollegen, das war alles sehr, weiß ich nicht, es war sehr angenehm. Ja, natürlich gab es da auch mal Auseinandersetzungen, aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich kam hier neu an und ich kam aus Thüringen und hatte so diese Freundlichkeit, die manchmal nicht echt gemeint war, und komme jetzt in so eine Sitzung rein und da wurde heftig diskutiert. Ich denke, oh Gott, sind die alle, die sind ja ganz schön boschikos. Dann war die Sitzung vorbei, da waren alle ganz friedlich, oh, jetzt gehen wir einen Kaffee trinken oder so. Das habe ich geliebt, diese Direktheit. Es wurde direkt, wenn was nicht passte, wurde das gesagt. Also zumindest kann ich immer nur für meine Redaktion sprechen. Aber das war fachlich. Aber jetzt menschlich betrachtet unter uns war
natürlich das... Natürlich gibt es manchmal Kotzbrocken auch im eigenen Kollegenkreis, wie heute genauso. Aber es war schon ein sehr kollegiales Miteinander. Und gab es mal irgendwelche Querelen, ne, das wurde aus der Welt geschafft nach Möglichkeit. Aber wie soll man sagen, wer beim Rundfunk arbeiten wollte... Der hat sich einmal auf der einen Seite ein bisschen in das ganze Gefüge eingefügt, ja, wie es schon vorhanden war. Man will ja auch nicht als Störfaktor auftreten. Und in dem Fall kann ich nur sagen, also es war ein gutes Arbeiten miteinander. Ja. Obwohl es politisch gesehen auch sehr viele Dinge gab, wo wir hart diskutiert haben, aber ganz offen diskutiert. Da wurde nicht irgendeiner angeschwärzt und sagt, der hat diese Meinung geäußert und so weiter. Nee, ganz, ganz ehrlich, mehr grundsätzlich, als es in anderen Betrieben möglich war. Nicht überall konnte man eben diskutieren, so wie man es empfand, wie es heute möglich ist. Das ist im Funkhaus möglich gewesen damals. Wir haben genau gewusst, was auf der anderen Seite passiert, da wir Zugang hatten zu allen Westmedien, sowohl zu den Nachrichtenagenturen, aber nicht nur dpa, sondern auch AFP, EP und was es so alles gab, einschließlich TASS. Und die populärsten Westzeitungen waren auch bei uns im Hause einsehbar. Mhm. Nicht nur ein Tagesspiegel und die Welt und Morgenpost, auch der Spiegel und Bunte, was gab es noch?
Und gab es da nicht sogar extra eine Abteilung oben im Block A, im vierten Stock, die das alles, also das war praktisch nochmal ein anderes Archiv, wo also, wenn man dann wahrscheinlich so einen, sagen wir mal, einen Ausschnitt von der Westzeitung brauchte, dann wusste man, das kriegt man dann nur da oben in diesem vierten Stock. Das war dann auch ein bisschen eine Abteilung, in dem, wo nicht jeder hin konnte.
In dem Fall waren wir politischen Redakteure natürlich privilegiert, dass wir solche Dinge einsehen konnten und bestimmte Entwicklungen voraussahen und uns immer gewundert haben, dass bestimmte Dinge, die weltweit, westlich weltweit diskutiert wurden, in der DDR überhaupt kein Thema war. Und es immer wieder Kollegen gab, die darauf drangen, wir müssten doch jetzt irgendwas machen, was dann irgendwann ja auch geschah. Aber eben, es war sehr, sehr schwierig. Also das waren die politischen Verhältnisse, die in dem sozialistischen Lager und in der DDR geschuldet war, dass man sich an bestimmten Dingen nicht heranwagen konnte. Das war dann also nicht so sehr gewünscht.
Es sei denn, man hat dann persönlich wahrscheinlich die Konsequenzen gezogen. Vermutlich.
Ja, es wird ja auch.
Ich kann ja jetzt auch nur aus meiner Warte sprechen. Und vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen, weil das ja alles so vorgegeben war, was wir alles nicht durften. Und dann war die Mauer gefallen. Und ich glaube, diese Zeit, also praktisch vom Mauerfall dann bis zum Ende, ich glaube, das war die tollste Zeit überhaupt, die wir im Rundfunk erlebt haben. Plötzlich konnten wir Rundfunk machen, so wie wir uns das immer vorgestellt haben. Also es war unglaublich. Ich glaube, das war das Schönste. Ja, also was ist beruflich, was man beruflich so erlebt.
90, 91.
Ja. Alles war plötzlich möglich.
Und ja, es gab ja eben bestimmte Dinge, an die wir uns nicht ranwagen durften. Zum Beispiel, wenn es der DDR nicht möglich war, aus Devisengründen bestimmte Südfrüchte oder andere Dinge einzuführen, die also zum täglichen Leben gehörten, bestimmte Obst, also Apfelsinen, Bananen und so weiter, die waren einfach nicht zu kriegen, Rosinen oder durfte darüber in den Sendungen nicht geredet werden. Das Wort Banane durfte nicht in den Mund genommen werden. Das waren so die Kleinigkeiten. Und natürlich auch bei politischen Entwicklungen, wenn irgendetwas im Schwange war weltweit, dass also der Westen doll diskutierte, oder in der NATO oder wie auch immer. Die sozialistischen Länder schwiegen sich aus, gaben keinen Mucks dazu, weil eben der große Bruder, sprich Sowjetunion, also die Führer der Sowjetunion, es nicht wollten, dass darüber groß diskutiert wird. Dann kam das bei uns in den Sendungen natürlich nicht vor, dieses Thema.
Ein verliebtes Pärchen, das sich an der Berliner Mauer küsst. Und das ist in diesem Video zu sehen, nämlich David Bowie, Heroes, was wir jetzt gerade gehört haben. Für manche ist das nicht so richtig bekannt. Was hat David Bowie jetzt eigentlich mit der DDR-Geschichte oder der Funkhausgeschichte zu tun? Und das möchte ich gerne an dich richten, Elisabeth. Welche Verbindung gibt es da?
Es gibt nur eine Verbindung, aber die finde ich ziemlich bedeutend. Als DD64 auch endgültig abgewickelt werden sollte, kam als prominenter Unterstützer David Bowie und Udo Lindenberg ins Studio von DD64. Mhm. Und das kann man auch in einem Film über DD64 kann man das sehen.
Du erwähnst immer wieder dieses abgewickelt werden und Abwicklung. Und was so in dieser Auseinandersetzung, also was ich für mich persönlich auch wahrgenommen habe, in der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, das ist so ganz verzwickt. Also ich habe da ganz große Fragezeichen immer wieder, was heißt das eigentlich, Abwicklung? Also früher auch schon die Treuhand hat irgendwas abgewickelt und irgendwie ist erstmal nicht so ganz klar, was hat das bedeutet. Aber es hat sehr, sehr viel bedeutet und hat sehr viele Einschnitte in das Leben von sehr vielen Menschen resultieren lassen. Was ist das?
Na, das Problem war, die Mauer war gefallen, wir durften alles machen, aber als dann die Vereinigung ins Haus stand, dann wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Und hinzu kommt ja, in Berlin war ja alles doppelt. So, und diese Entscheidung, alles, was aus dem Osten kam, das betraf ja jetzt nicht nur die Medien, das betraf ja X-Betriebe, das war natürlich nicht erwünscht. Es war eine politische Entscheidung und es ist ganz wichtig, weil das sehr komplex ist, das überhaupt in Ansatz nur zu begreifen. Ich habe auf meiner Webseite unter der Rubrik Der andere Kanal, die habe ich deshalb so genannt, weil es darüber auch ein Feature gibt. Und gleich oben an habe ich einen Link zu einem Feature Wege zur Einheit 1989 bis 2009. In diesem Feature erfährt man alles oder sehr viel, diese ganzen schwierigen Zusammenhänge in dieser Zeit, wo der Rundfunk abgewickelt wurde. Also das hat viel mit beiden Sendern, mit SFB und mit RIAS und was weiß ich alles noch zu tun. Und das ist ein überaus spannender Hörbeitrag, den ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Also ich wiederhole nochmal unter der Rubrik Der andere Kanal. Es heißt, das ist also aus einer ganzen Chronik, die jetzt der Wolfgang Bauernfeind nochmal online gestellt hat, im Rahmen 90 Jahre Rundfunkhaus in der Masonallee. Also was hatte ich jetzt gerade gesagt, wie es heißt? Ach hier, Wege zur Einheit 1989 bis 2009. Also in diesem Feature erfährt man eigentlich alles und dann ist man doch wesentlich klüger und begreift auch so ansatzweise manche Zusammenhänge.
Ja, so sämtliche Zusammenhänge, die dann so 30 Jahre nach der Einheit am 3. Oktober 1990 wurden die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik vereinigt, aber nicht ganz vereinigt, weil ja bestimmte Betriebe, die vorher staatlich organisiert wurden, wie eben auch der Rundfunk, in irgendeiner Form wieder, ja, einfach, um es einfach zu sagen, anders gestaltet werden mussten, beziehungsweise was dann hieß, dass Arbeitsplätze beziehungsweise Arbeitsstätten einfach nicht mehr existent waren, weil stattdessen es nicht mehr den staatlichen Rundfunk der DDR gab, sondern eben andere Rundfunksender und diese nicht in den bundesdeutschen Rundfunk überführt wurden.
Das stimmt nicht ganz. Es wurden natürlich, es wurde eigentlich alles, was noch, sagen wir mal, vorhanden war, wurde natürlich alles in diesen Rundfunk überführt von ARD und ZDF. Aber wie gesagt, es ist so kompliziert, das alles zu begreifen. Und deshalb kann ich nur empfehlen, dass einfach hier, es gibt auch noch ein Buch zu diesem Feature, das hat der Wolfgang Bauernfeind. Vielleicht kannst du mal schauen, ich habe es mitgebracht. Das heißt, Tonspuren, das Haus des Rundfunks, und da gibt es auf zwei Seiten auch nochmal die Erklärung dazu, wie alles stattfand. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte. Ja, da weiß man nicht, wo man anfängt und wo man aufhört. Und wer jetzt wirklich sich für sowas interessiert, den kann ich das nur empfehlen. Ich selbst kann da jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich war ja nur eine von zig Betroffenen. Aber für mich war es das absolute Ende. Bis zur Rente habe ich nie wieder eine Arbeit gekriegt.
Hast du danach noch mal Radio machen können?
Ich konnte in dem Sinne nicht mehr Radio machen. Ich bin ja, wenn man arbeitslos ist und man hat ein kleines Kind, ich war ja dann praktisch nicht mehr so erwünscht. Ich bin dann praktisch von einer ABM in die nächste, von einer Fortbildung in die nächste. Ich habe dann noch Fernstudium gemacht. Es hat alles nichts gebracht. Ich habe nie wieder eine Arbeit gekriegt. Ich habe aber 10 Jahre im ehemaligen Feinsender immer ausgeholfen als Assistentin. Und somit habe ich praktisch die ganzen Abteilungen dort kennengelernt oder viele und habe die andere Art des Rundfunkmachens kennengelernt. Also ich habe praktisch vom Feinsender, wie dort gearbeitet wurde, habe ich gesehen, wie wird das gemacht, und ich hätte mir immer gewünscht, dass man sich in der Mitte trifft.
Vielleicht ist die Frage jetzt nicht ganz unberechtigt für viele Leute, die jetzt sich fragen, was meinst du denn mit Feinsender?
Naja, das hieß in der DDR, war SFB RIAS Feinsender.
Weil es halt kein DDR-Rundfunk war.
Das war halt kein DDR-Rundfunk.
Und du meinst es natürlich ironisch.
Natürlich.
Das sieht man halt immer übers Radio so schlecht.
Genau. Deswegen, okay. Das hat man so als Scherz gesagt. Er hört den Feinsender. Ne?
Genau, da wir ja auch einige, hoffentlich ganz viele und einige junge Zuhörerinnen hier auch haben, ist es vielleicht ganz gut, das auch nochmal zu kontextualisieren. Genau, und wir sind hier im Studio von Alex Berlin in der Rudolfstraße. Ihr könnt uns auf UKW 91.0 hören oder aber auch über den Livestream von Alex Berlin oder aber auch über unsere Social Media Kanäle über Livestream. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, jetzt noch fix eine Frage auf den Weg zu schicken und die Elisabeth hier live im Studio noch was zu fragen. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht einen kleinen Dinge.
Alex Berlin auf 91.0.
Genau, wir haben ja natürlich noch ein paar mehr Fragen vorbereitet, die wir Elisabeth jetzt hier stellen möchten. Elisabeth hat es ja vorhin schon angekündigt und wir haben es ja auch schon mehrfach gesagt, es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, den wir hier übers Radio, in dieser Radiosendung irgendwie einbringen können. Das ist eine sehr persönliche Geschichte, das ist Elisabeths Geschichte, die wir hier auch ein bisschen veranschaulichen wollen, und wir haben nicht den Anspruch, dass das hier in Gänze irgendwie abgebildet werden kann. Es sind halt sehr viele unterschiedliche Positionen. Und es sind halt, da wurden Menschen verletzt, es gab auf unterschiedlichste Art und Weise, und wir möchten das in keiner Weise irgendwie kleinreden. Wie gesagt, wir schauen da einfach ein bisschen neugierig auf die ganze Sache. So beispielsweise, und jetzt wirst du mich vielleicht nochmal korrigieren, es gab den Begriff Nalepa-Sound. was ist das? Und dann hast du ja gesagt, bitte... Also vielleicht nicht ganz ohne Kontextualisierung verwenden, warum denn? Und was ist denn der Nalepa-Sound?
Das habe ich mich auch immer gefragt, weil das immer so im Raum schwirrte. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also das sind ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Betrachtungsweisen, was das sein könnte. Also das Hörspiel geht ganz anders ran als beispielsweise die Leute, die Musik produzieren. Und 2009 oder so kam mal im ZDF ein kleiner Beitrag über das Funkhaus in Berlin. Und man sah zwei australische Musiker, und die ließ man zu Wort kommen und fragte, was ist denn hier so das Besondere an diesem Nalepa-Sound? Und er sagte, hier ist das Ursprüngliche. Man kann wieder Musik machen ohne Störung von außen. Und da gibt es, wie der Herr Wolfhard Besser schon erwähnt hat, es gibt ja auch tote Räume. Das heißt, da ist überhaupt nichts. Und wie gesagt, die Akustik ist es eigentlich, die diesen Nalepa-Sound und ausmacht. Und was aber noch dazu kommt, das würde ich jetzt mal denken, es war ja genügend Zeit vorhanden, dass die Leute produzieren konnten. Und manche haben sich drüber lustig gemacht, so ein bisschen, naja, wieder mal typisch eine Lebersau und klingt so ein bisschen so und so. Aber von der Qualität her war es eben was ganz Besonderes. Und ich kann, wie gesagt, das nur jetzt aus meiner Warte versuchen zu erklären. Na, Lebhaar-Sound hat eben oft anders geklungen als woanders. Und das hängt, kann eigentlich nur mit der Akustik zusammenhängen. Im Block B muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, warum das so was Besonderes war. Es war weltweit in der Art ein zusammenhängender Produktionskomplex, den es so in der Art sonst nicht gab. Deshalb war das auch was Besonderes, nicht allein wegen der Akustik, sondern auch wegen der Art, dass also praktisch zwei Hörspielstudios und vier Aufnahmesäle alles in einem waren.
Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und also ich glaube, wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen, was es heißt, wir können uns nicht gut vorstellen, was es heißt, richtig qualitativ gut zu produzieren, aber wir können uns vorstellen, wie viel Arbeit das macht, das zu tun. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, auch so von so einer medienpädagogischen Perspektive aus immer ganz wertvoll, sowas auch nochmal zu betonen und da zu sehen, so ja, das ist in der professionellen Arbeit natürlich etwas, wo man auch Zeit braucht, wo man Zeit für die Recherche braucht, wo man Zeit dafür braucht, einzelne Töne, Stücke auszuwählen. Vorhin in der Sendung hattest du es auch schon erwähnt, dass es sehr, sehr durchdacht war, welches Lied man an welches andere Lied oder welchen Beitrag spielt, welche Worte man verwendet, irgendwie so, dass es viele Interpretationen gab und so. Und beziehungsweise vielleicht auch viele Metaphern in der Sprache. Das ist auch etwas, was anscheinend sehr häufig der Fall war und was ich persönlich auch irgendwie so von älteren Familienmitgliedern noch kenne, dass man irgendwie so ein bisschen durch die Blume spricht und da und das ein oder andere dann so weitergibt. Und da hast du natürlich auch schon wieder wahrscheinlich eine kleine Anekdote dazu.
Ich möchte nur sagen, diese Gruppen, die bei uns produziert haben, es wurde ja der Text grundsätzlich vorher erstmal kontrolliert. Und das wussten die Gruppen aber. Die wussten, das können wir nicht, aber sie wollten was Bestimmtes drin haben. Also, was haben sie gemacht? Man nennt das, glaube ich, den grünen Elefanten. Sie haben eine Textstelle reingebracht, die völlig übertrieben war, wo sie hundertprozentig wussten, das wollen sie rausstreichen. So, und genauso haben sie es dann gemacht. Sie wussten dann, aha, das wird jetzt rausgestrichen. Und dann haben die manchmal so nebenbei gefragt, ja, und den Rest können wir, ja, den Rest können wir lassen. Und sie haben überhaupt nicht gemerkt, dass das drinne geblieben ist, was eigentlich ursprünglich gedacht war. Das, ja, weil, wie gesagt, es wurde ja viel Deutsch gesungen und deshalb musste man so genau auf diese Texte. Und wie sie schon sagte, es wurden Bilder verwendet.
Vorhin kam ja auch nochmal in diesem Beitrag gut rüber, dass es ja auch irgendwie das Miteinander untereinander, unter den Kolleginnen ja irgendwie sehr gemeinschaftlich war. Und wir hatten auf jeden Fall auch den Eindruck, dass du, als du mit Wolfhard Besser uns gemeinsam das Funkhaus gezeigt hast, dass das ja wirklich ein sehr harmonischer Umgang war, obwohl ihr eigentlich nur in Anführungsstrichen Kollegen wart. Kannst du da noch mal was sagen, bevor Udo hier irgendwie noch mal reingrätscht?
Es war natürlich, weil wir so viel Zeit auch hatten und es bestanden auch nicht so diese Unterschiede zwischen Chef, Sekretärin oder was weiß ich. Wir sind zusammen essen gegangen, da spielte das keine große Rolle, ob das jetzt, sage ich jetzt mal, der Redaktionsleiter ist und das ist jetzt nur die Musikredakteurin oder das ist nur der Wortchef oder was weiß ich. Es war familiärer und dadurch wir auch ehrlicher sein konnten oder zumindest das Gefühl hatten, dass wir sehr direkt sprechen konnten, was Ausnahmen gibt es immer, aber es war ein sehr schönes Miteinander. Ich kann das nicht anders sagen. Und was vielleicht noch dazu kam, ist die Tatsache der Ort, der Örtlichkeit. Dieses Funkhaus ist am Wasser gelegen. Also kann man sich vorstellen, da gibt es eine berühmte Kultmilchbar, die besteht seit 1957. Und man wusste genau, nach dem Kantinenessen, gut, das entsprach vielleicht nicht der, was wir jetzt uns wünschen würden, aber danach ging es grundsätzlich erstmal in die Milchbar, da wurde sich ein Kaffee mit Eierlikör gekauft und dann setzte man sich in der Mittagspause für ein paar Minuten ans Wasser. No. Das trägt ja alles dazu bei, dass man sich wohlfühlt.
Ja, der Udo, der ist jetzt eben schon fast reingegrätscht. Ich würde ihn jetzt mal spielen, den Udo, und zwar mit dem Lied Mädchen aus Ost-Berlin. Ein starker Titel in dieser Sendung, Politische Töne, das Funkhaus in Oberschöneweide. Und ja, das war Udo Lindenberg mit Mädchen aus Ost-Berlin. Wir sind jetzt schon am Ende der zweiten Sendestunde angelangt und zum Schluss haben wir auf jeden Fall noch eine ganz wichtige Frage an dich, Elisabeth, die sich so darum dreht, was wünschst du dir eigentlich für die Zukunft, für die Auseinandersetzung mit dem Funkhaus, für die Erinnerungsarbeit, für die Erinnerungskultur, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass da so sehr viele Stränge drinstecken. Du hast deine Seite Zeitreisender Leperfunk. Und was wäre für dich denn eigentlich wünschenswert für eine Auseinandersetzung damit? Womit können wir rausgehen?
Man kann vielleicht könnte klein anfangen mit einem Erinnerungsort vor Ort. Also das strebe ich seit vielen Jahren an. Das war bisher einfach nicht möglich. Das hatte natürlich auch zu tun, weil die Besitzer ständig wechselten. Am Anfang war überhaupt nicht dran zu denken. Und man kann ja eingestellt sein, wie man möchte. Aber es ist ein Ort und es war 40 Jahre DDR-Rundfunk. Und man findet so gut wie nichts. Man findet bei Wikipedia-Beiträge. Der DDR-Rundfunk kommt ja auch so gesehen nicht in der Gesamtmedienlandschaft in Deutschland vor. Es ist ja alles ein westlicher Blick. Also der Ostblick fehlt bis auf vielleicht die Regionalsender. Wenn ich jetzt mal MDR sehe, natürlich wird da mehr von dort berichtet. Aber im allgemeinen Programm der Medien kommt, also DDR-Rundfunk kommt so gut wie überhaupt nicht vor, also dass man einfach überhaupt mal darüber spricht. Und es heißt ja auch in einem Buch, dass diese Abwicklung der DDR-Medien das umstrittenste Thema überhaupt in der Rundfunkgeschichte ist. Und das ist bis heute nicht aufgearbeitet. Und ich wünschte mir, und man kann manchmal klein anfangen, mit einem kleinen Raum vor Ort in der Leberstraße, wo man mit den jetzigen modernen Mitteln einfach versuchen kann, jungen Leuten zu sagen, was da eigentlich mal 40 Jahre stattfand. Und das. Und vor allen Dingen, man kann dann mal zeigen, wie Rundfunk mit der Hand gemacht wurde.
Ja, das ist wahrscheinlich auch eine sehr spannende Angelegenheit da vor Ort. Und du hast gerade schon erwähnt, dass es eigentlich noch nicht so eine richtige Auseinandersetzung gibt und warst aber selbst auch schon und in einer Ausstellung, nämlich hier in Berlin, zu 100 Jahre Radio. Denn wir feiern ja in diesem Jahr 100 Jahre Radio auf dem in Deutschland und da gibt es im Museum für Kommunikation eine Ausstellung und partiell ist da natürlich auch was zu sehen zum Funkhaus, aber eben nur partiell.
Ja. Sehr wenig. Das ist ein kleiner Film über DT64, da kann man ein paar Ausschnitte sehen aus dem Rundfunkarchiv, aber es ist ein ganz kleiner Part.
Ja, aber wen es interessiert, da ist die Ausstellung, wenn man in die Ausstellung gehen kann, bis zum 24.10. auf jeden Fall noch zu sehen.
Also es ist eine sehr schöne Ausstellung, das muss ich allerdings dazu sagen. Also insgesamt hat mich sehr beeindruckt.
Ja, sehr schön war auf jeden Fall auch, dass du hier warst, liebe Elisabeth, und dass du uns so mit deinem Profi-Wissen und mit Musik beschenkt hast. Also wirklich eine, ich kann es nur noch mal betonen, also eine Musikredakteurin hatte ich noch nie in der Sendung.
Ja, und, auch großen Dank von mir.
Ja, genau. Und weil wir gerade schon so schön bei Danksagungen sind, möchten wir natürlich auch ganz herzlich den Wolfhard Besser danken, dass er uns so tolle Geschichten und erzählt hat im Funkhaus, uns durchs Funkhaus geführt hat, uns überhaupt eingelassen hat ins Funkhaus und wirklich, er kann ja auch wahnsinnig gut erzählen. Das habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Und genau, und nicht zu vergessen natürlich, wir als Partnerschaften für Demokratie sind vom Bundesprogramm Demokratieleben gefördert und deswegen auch nochmal der Hinweis, dass die Veröffentlichung, also hier diese Radiosendung, keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA darstellt und für inhaltliche Aussagen tragen wir die Verantwortung. Aber wir tragen auch die Verantwortung dafür, dass ihr, wenn ihr oder sie jetzt Lust bekommen haben, irgendwas zu machen, wenn ihr Lust habt, irgendwie vielleicht sogar eine Radiosendung zu machen oder ein Projekt irgendwie umzusetzen, vielleicht auch in diesem Bereich Erinnerungsort, was ich auch total spannend finde, Wendet euch sehr, sehr gerne an uns. Deswegen gibt es nämlich uns auch im Bezirk, uns Partnerschaften für Demokratie Schöneweide und Treptow-Köpenick. Ihr findet uns auf www.zentrum-für-demokratie.de. Und ich möchte natürlich nicht vergessen, deine wahnsinnig toll aufgearbeitete Seite nochmal zu erwähnen oder beziehungsweise Elisabeths liebevoll gepflegte Seite www.zeitreisen-nalepa.de.
Ach, die. Ich dachte, komm.
Wir verabschieden uns jetzt auf jeden Fall mit den Pudis und was bleibt?